Noch ein Kaffee, den ich schlaf, tausend Fragen im Kopf. Alles neu, ein kleines Team, doch wir kriegen das hin. Baby Steps, Eltern werden für Anfänger. Schritt für Schritt, wir stolpern und wir lachen. Oh yeah. Baby Steps, jeden Tag ein bisschen leichter. Du bist nicht allein auf diesem Weg.
Hallo.
Hi, Liebes.
Da sind wir wieder.
Bei 35 Grad im Schatten heute.
Boah, ja, es ist so warm auch hier im Büro. Aber ich finde, das Schwitzen vom Mikrofon lohnt sich für uns.
Es hat sich sowas von gelohnt. Ich schwebe ja hier über dem Boden seit ein paar Tagen.
Wir haben ganz tolle Feedback-Nachrichten von euch bekommen. Zum Beispiel hat uns die liebe Johanna auf Insta geschrieben. Mega, vielen Dank, Jessie. Hut ab, dass du trotz der anstrengenden Babyzeit so deliverst für uns. Freue mich schon, die letzten zwei Podcast-Folgen anzuhören, wenn ich Zeit dafür habe. Ich höre normal so gut wie keine Podcasts, aber ihr beide seid einfach so sympathisch, lustig und ihr seid einfach ein Match made in heaven, was man so raushört. Alles Gute für euch drei und danke nochmals für deine tolle Arbeit.
Oh mei, da schmilzt man dahin, oder?
Wir sind ein Match made in heaven, Schatz. Was sagst du dazu?
Ich kann dem nichts hinzufügen. Ein traumhaftes Kompliment.
Oder? Das haben wir auch noch nicht über uns gehört. Aber ich würde sagen, können wir so unterschreiben.
Das nehmen wir, ja.
Und dann haben wir von der lieben Anna auch noch eine Nachricht bekommen. Die hat uns eine E-Mail geschrieben. Ich wollte euch einfach mal sagen, wie schön und hilfreich euer Podcast Baby Steps ist. Im November 25 bin ich auch zum ersten Mal Mama geworden und habe mich in ganz vielen eurer Themen wiedergefunden. Ihr sprecht Dinge an, die einen wirklich abholen. Und genau dadurch fühlt man sich mit all den Gedanken, Fragen und Gefühlen viel weniger alleine. Hat sie noch erzählt, dass sie nicht Team Geburtshaus ist, sondern im Krankenhaus geboren hat und dass das für sie die absolut richtige Entscheidung war. Und schreibt dann am Schluss noch, danke für eure offene, warme und authentische Art, macht weiter so. Und dann PS, Tobi, bitte mach genauso weiter. Ich feiere deine entspannte und lustige Art wirklich sehr.
Anna, ganz viel Liebe geht raus, du hilfst mir da wirklich, weil ich war am Anfang ja echt nicht so sicher, ob ich das gut kann. Und mit so einem Kompliment, das geht runter wie Öl, macht es natürlich nochmal doppelt so viel Spaß.
Ja, ich glaube, Tobi ist echt nicht so der Natural vom Mikrofon wie ich. Wobei, ob ich ein Natural bin, ich habe halt auch einfach schon 5 Jahre Übung mit Bodysynchronen. Aber ich glaube, du magst es lieber, wenn du zu echten Menschen sprechen kannst, die du vor dir siehst, gell?
Das bin ich deutlich mehr gewohnt und da fühle ich mich auch wohler. Aber umso lieber und toller ist das Feedback von der Anna. Das ist wirklich mega. Also gern mehr davon.
Ja, es tut ihm wirklich gut, weil manchmal müssen wir schon einige Aufnahmen mehrfach aufnehmen, weil Tobi sich dann ein bisschen verkopft. Und ich glaube, das wird ihm heute helfen, ganz locker und authentisch zu bleiben, so wie das die Anna auch feiert.
Es ist ja auch nicht so, dass wir unendlich viel Zeit haben, weil du hast ja gerade echt wieder einen Heidenstress mit deinem Buch, oder?
Boah, ja, das stimmt. Also mit dem Buch, ich habe das ja Anfang Mai abgegeben. Weiß gerade gar nicht, ob ich das erzählt habe. Wahrscheinlich schon. Mein Kinderwunschbuch. Ich schreibe ja einen Roman, der Tipps zum Thema unerfüllter Kinderwunsch enthält. Mein Verlag nennt das Healthy Fiction, also Erzählung, die einem Tipps liefert. Und das habe ich eben im Mai abgegeben. Dachte dann, ich habe jetzt erstmal Ruhe, kann durchschnaufen im Mai und ein bisschen entspannen. Und dann kam meine Lektorin, die ungefähr so eine krasse Arbeitsbiene ist. Also ich habe ja davor auch schon 2 Bücher geschrieben.
Ich weiß gar nicht, wie viele 1000 Anmerkungen sie dir geschickt hat, oder?
Ja, und die anderen Lektorinnen, beziehungsweise es war eine Lektorin bei den anderen beiden Büchern, die hat natürlich auch toll gearbeitet, aber so schnell war die einfach nicht. Ich habe hier von meiner aktuellen Lektorin die ganzen Sachen nach einer Woche zurückgehabt und muss jetzt eben diese vielen 1000 Kommentare durchgehen und immer okay klicken, okay, okay, weil man kann ja nicht einfach irgendwelche Änderungen bestätigen, die man nicht gelesen hat. Das ist ja doch mein Buch.
Vielleicht war sie so schnell, weil sie ähnlich begeistert ist wie ich von der Sneak Peek. Ich durfte ja mal reinlesen. Okay, ich bin vielleicht etwas voreingenommen, zugegebenermaßen. Aber es macht wirklich Spaß. Also ich werde, ich weiß nicht, wie es euch geht, im September vor dem Buchladen campen, nach jetzigem Plan.
Ja, du bist mein Fanboy, gell? Du kannst mir dann auch ein bisschen Fanpost schreiben, oder?
Das könnt ihr mal machen, dir einen schönen, ordentlichen Brief schreiben. Ja, okay, nimm ihn mal mit.
Ja, also das ist gerade so ein bisschen stressig mit dem Thema Buch, aber ich freue mich riesig, wenn es im Herbst erscheint, wie du sagst, dann hoffe ich, dass das auch sehr vielen Leuten helfen wird, wie es auch unser Podcast hier anscheinend tut, dass sich einfach Frauen oder Paare mit unerfülltem Kinderwunsch weniger allein fühlen.
We keep you updated.
Oh ja.
Heute geht es erstmal um gar kein so schönes Thema, sondern wie scheiße du dich eigentlich gefühlt hast in deiner Haut nach der Geburt.
Ja, das stimmt. Also die Folge steht unter dem Motto, da ist ein Wulst, Körpergefühl nach der Schwangerschaft. Und wir haben das ausgewählt, weil wir einfach glauben, dass das viele Frauen betrifft, dass sie sich nach der Geburt nicht mehr wohl in ihrer Haut fühlen.
Ich weiß noch ganz genau, wie du ins Wohnzimmer gekommen bist, nachdem du das erste Mal so wirklich in den Spiegel geschaut hast. Aufgelöst, weinend, also mit Sicherheit Wasser in den Augen. Du hast jetzt nicht geheult, aber du warst schon so.
Doch, ich habe schon geheult, glaube ich.
Schatz, ich bin ab jetzt hässlich, ich habe einen Wulst, meine Brüste sind anders. Also ich sollte dich eigentlich verlassen, so gefühlt von der Stimmung her, weil du jetzt ein hässliches Stück bist. So hast du es transportiert und dann habe ich dich erstmal in den Arm genommen und habe wirklich festgestellt und auch gefühlt, das hat dich richtig angekonnt.
Ja, also das war wirklich krass. Ich habe das ja nach der Geburt erstmal so richtig vermieden. Ich wollte meine Narbe nicht sehen, ich wollte meinen Bauch nicht sehen, weil ich mir schon dachte, das wird nicht gut aussehen. Und dann habe ich aber irgendwann daheim dann gemerkt, ich kann vor dem Thema ja nicht die ganze Zeit weglaufen. Und habe mich dann ausgezogen und vor den Spiegel gestellt. Und dann hatte ich halt wirklich so einen richtigen Hängebauch über meiner Narbe. Und ich dachte mir so, scheiße, ist das fett? Habe ich mich in der Schwangerschaft so fett gefressen und habe es gar nicht gemerkt? Ich dachte eigentlich, ich hätte mich normal ernährt. Warum habe ich auf einmal so einen Hängebauch? Also ich meine, ich habe immer...
Jetzt muss ich kurz eingreifen. Also Hängebäuchchen. Wir sprechen hier von so 2, 3, 4 Zentimeter überschüssiger Haut. Das klingt jetzt für die Hörerinnen da draußen, als ob du so einen Wanst hattest. So schlimm war es jetzt nicht.
Ja, ich glaube, das ist halt immer, wo man herkommt. Also ich hatte vorher auch so eine kleine Wölbung am Bauch und ich war auch komplett fein damit. Ich meine, da hockt ja auch der Uterus drin und alles. Das muss ja nicht super gerade glatt sein. Aber jetzt war halt wirklich so ein klarer Wulst da. Und ich habe dann angefangen zu recherchieren, weil ich mir wirklich dachte, wie kriege ich diesen Speck da weg? Und habe dann gelernt, dass das eigentlich gar kein überschüssiges Fett ist, wie ich dachte, sondern dass das einfach eine eingezogene Narbe ist.
Und das hat dann noch zusammengespielt mit den anderen Baustellen, oder? Deine Brüste haben dir ja auch nicht mehr wirklich gefallen, um es mal gelinde auszudrücken.
Ja, mein Gott, das waren halt zwei riesige Luftballons. Ich habe dir gesagt, ich sehe aus wie so eine Sexdoll, so eine Puppe, die man aufbläst. Also irgendwie passen meine Brüste nicht zu meinem Körper und auch nicht in meine Blusen. Also all meine Sachen haben mir nicht mehr gepasst, die halt mit Knöpfen sind, weil es die Knöpfe immer aufgesprengt hat.
Ist jetzt nicht das Allerschlimmste aus meiner Sicht, aber ich verstehe es natürlich, vor allem in dem Kontext, dass du dich ja fett fühlst oder fett gefühlt hast, wie du damals gesagt hast, hat es natürlich noch mehr dazu beigetragen, dass du dich unwohl gefühlt hast.
Ja, also ich war einfach nicht mehr ich. Mein Körper war einfach ein anderer, den ich nicht kannte.
Und die Krone wurde ja noch durch ein letztes Thema aufgesetzt.
Ja, ich musste ja dann das erste Mal wieder aufs Klo, groß. Ich habe ja während der Geburt einen Einlauf bekommen, um das Ganze irgendwie voranzukriegen. Hat natürlich nicht geholfen. Ich musste trotzdem einen Kaiserschnitt machen. Aber dieser Einlauf hat mich eben dann davor bewahrt, die ersten Tage nach der Geburt Stuhlgang zu haben, wofür ich auch Gott dankbar war. Also ich glaube, im Nachhinein würde ich immer einen Einlauf bei der Geburt machen, weil das schon toll ist, wenn man die ersten Tage einfach nicht auf die Toilette muss. Groß pinkeln muss man natürlich schon. Und dann war das soweit und es hat schon sehr wehgetan. Ich hatte schon echt Angst, dass es wehtut und es hat dann auch wehgetan mit der Narbe und den inneren Muskeln und die Verletzungen, die man einfach hat. Vor allem, wenn man halt auch jetzt einen sehr festen Stuhlgang hat, weil man vielleicht nicht genügend trinkt oder einfach einen Magnesiummangel hat, was ja nach der Geburt mal sein kann, dann ist das echt schmerzhaft. Und das war dann auch tatsächlich mein Learning.
Also das Magnesium hat dir dann ja auch wirklich geholfen, am ehesten, oder?
Yes. Also Magnesium war wirklich der Gamechanger, kann ich euch sehr empfehlen. Egal, ob ihr einen Kaiserschnitt hattet oder auch vaginal geboren habt, da ist es ja genauso. Also wenn ihr einen Dammriss hattet oder irgendwelche Rissverletzungen an den Schamlippen, das tut dann einfach weh, wenn man da rumdrückt. Und deswegen holt euch Magnesiumcitrat aus der Apotheke und ballert das, bis euer Stuhl weich wird und dann ist das viel, viel angenehmer.
Jetzt haben wir alle Baustellen mal angeteasert, die du so nach der Geburt hattest. Mm. Sorry für den Begriff, Schatz. Vielleicht sollten wir nochmal der Reihe nach vorgehen und vielleicht willst du uns da nochmal ein bisschen abholen über deine Kaiserschnittnarbe. Wie hat das ausgesehen? Wie war es genau für dich?
Ja, also die Narbe ist natürlich quer unterhalb vom Bauchnabel. Also der Vorteil ist im Bikini, wenn man die Bikinihose so ein bisschen höher zieht, dann sieht man das Ding auch nicht mehr. Also es ist eigentlich schon beginnende Intimzone. Und ja, mir war eben am Anfang nicht klar, dass sich diese Narbe so einziehen kann. Also wenn das Narbengewebe quasi nach innen gezogen ist, dann bildet sich oben und unten dieser Wulst. Das sieht dann eben aus wie so ein kleiner Hängebauch, der aber keiner ist. Und mir hat es dann geholfen, mich da eben reinzugraben, warum das so ist, weil man sich natürlich unwohl fühlt, aber gleichzeitig ist es irgendwie auch ein blödes Gefühl, sich im Körper unwohl zu fühlen, weil man dem Körper ja eigentlich dankbar sein muss.
Ja, du hast da echt massive Schuldgefühle entwickelt. Du hast dir da vorgeworfen, dass du dich jetzt an deinem Körper aufhängst, an deiner Optik, weil du jetzt hässlich bist, statt dass du dir selber dankbar bist und deinem Körper dankbar bist, dieses tolle Kind, dieses Küken auf die Welt gebracht zu haben. Und da hast du echt so eine Mom-Guilt entwickelt, dass du keine gute Mutter warst in dem Moment. Das war dein Vorwurf an dich selbst.
Ja, vor allem halt nach dieser schweren Kinderwunschreise. Ich meine, manche Frauen würden alles dafür geben, so einen Wulst zu haben und dafür halt ein Kind. Es gibt ja so viele Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch. Und dass ich dann nicht einfach dankbar bin, scheiß auf den Wulst, sondern hey, ich hab ein gesundes Küken, das muss doch reichen. Und dann dachte ich mir so, was bin ich eigentlich für eine, keine Ahnung, oberflächliche Tussi?
Aber hey Schatz, in dem Moment hast du einfach das verarbeiten müssen. Du hast die Nerven das erste Mal gesehen, da darfst du auch nicht so hart zu dir sein, weil overall siehst du es ja genauso. Aber in dem Moment ist es auch fair enough, dass du dir die Zeit gibst, da dich auch mal drüber aufzuregen oder enttäuscht zu sein.
Ja,
ist nur menschlich.
Ich glaube halt, ich dachte mir damals, wie oberflächlich bin ich eigentlich? Und jetzt, wo ich mich immer mehr mit dem Thema beschäftigt habe, kommen wir dann später ja auch drauf zu sprechen. Das ist schon ein psychisches Ding bei ganz vielen Frauen, dieses Fremdheitsgefühl im eigenen Körper. Und genau deswegen reden wir ja drüber. Aber viele fühlen sich dann eben schlecht. Deswegen gerade Kinderwunschfrauen, die so einen schweren Weg hinter sich hatten.
Bevor wir nachher eben zu dem Thema kommen, willst du uns nochmal einen kurzen Überblick geben zu dem ganzen Thema Narbe und was eigentlich genau dahinter steckt, wenn man sagt, es zieht sich ein? Das, glaube ich, ist für manche ein bisschen schwer vorstellbar.
Ja, klar. Also das kommt einfach daher, dass beim Kaiserschnitt ja mehrere Gewebsschichten durchtrennt werden. Also Haut, Fett, Faszien, Gebärmutter, all das wird einfach durchgeschnitten. Und Narbengewebe ist ja prinzipiell schon viel weniger elastisch als normales Gewebe. Übrigens an der Stelle auch ein Hinweis: Narbengewebe produziert ja auch keinen eigenen Talg mehr, also keine Feuchtigkeit mehr. Deswegen ist die Haut bei der Narbe immer trocken. Also Ladies, wenn ihr eine Kaiserschnittnarbe habt, dann cremt da bitte den Bauch regelmäßig ein, weil die Haut sich eben nicht mehr selber mit Feuchtigkeit versorgen kann. Aber wie gesagt, eben auch weniger elastisch. Und wenn jetzt da die Schichten unter der Narbe wieder verwachsen nach dieser Durchtrennung, dann kann es einfach zu Verklebungen kommen und genau das zieht dann die Narbe nach innen. Und dann drückt dieses gesamte umliegende Gewebe nach oben und nach unten und dieser Wulst kommt raus. Übrigens auch am Anfang ganz normal, dass man Taubheitsgefühle in dem Bereich hat, weil da einfach die Nerven durchtrennt worden sind. Uns hat auch der Arzt damals darauf aufmerksam gemacht, dass das einige Monate dauern kann, bis ich da wieder was spüre. Es hat dann letztendlich nicht so lange gedauert, wie er gesagt hat. Ich glaube, er hat von einem halben Jahr gesprochen und ich meine, dass ich nach 3-4 Monaten schon wieder was gespürt habe. Aber das ist ganz normal, wenn da so ein komisch kribbeliges Taubheitsgefühl ist. Und diese Verklebungen, die da eben entstehen und die zu diesem Wulst führen, die können auch weiter ausstrahlen in Richtung Rücken, dass man zum Beispiel dann Rückenschmerzen hat nach dem Kaiserschnitt, in Richtung Hüfte, dass die Hüfte irgendwie dann sich irgendwie verdreht und dass man dann auch zum Beispiel Knieprobleme bekommen kann. Also all das kann tatsächlich von so einer Kaiserschnittnarbe kommen. Deswegen ist es schon gut, wenn man das Thema nicht einfach auf sich beruhen lässt, sondern da aktiv was dagegen tut.
Und da gibt es ja dann 1 Million Tipps im Internet, auf Social Media, in Büchern, was man dagegen tun kann. Und wir haben uns ja da ein paar gezielte Dinge rausgesucht, die schon auch geholfen haben am Ende.
Ja, es waren verschiedene Dinge, die wir rausgesucht haben. Das Wichtigste ist das Thema Narbenmassage. Das habe ich schon so circa 6 Wochen nach der Geburt gestartet, als die Narbe einfach gut verheilt war. Und da macht man dann so kreisende Bewegungen oder man geht mit dem Finger so zickzack drüber, holt sich dafür so ein Narbenöl oder Gel. Da kann ich euch auch mal was in die Shownotes packen, was ich ganz gut finde. Und massiert da einfach drüber. Am Anfang macht man das quasi noch um die Narbe herum und dann geht man immer mehr auch über die Narbe, damit einfach dieses Eingezogene sich löst, indem man alle Schichten wieder mobilisiert und diese Verklebungen auch löst. Was man auch ganz gut einsetzen kann, sind so spezielle Cups. Mit denen habe ich auch ganz viel gearbeitet. Da kann man richtig schön über die Narbe gleiten. Und dann gibt es natürlich auch noch Experten, zu denen man gehen kann. Also zur Osteopathie oder zur Faszientherapie oder auch zu einem Physiotherapeuten. Und tatsächlich kann auch der Hautarzt mit dem Laser einiges machen. Also da kann man sich mal von verschiedenen Leuten beraten lassen. Ich war jetzt noch nicht beim Osteopathen und beim Physio, aber beim Hautarzt und der hat auch gemeint, ich soll jetzt einfach noch ein bisschen cremen, ein halbes Jahr und dann kann ich lasern.
Ich glaube, wichtig ist auch, dass man sich Zeit nimmt und die Geduld hat, dass es auch über mehrere Monate hinweg oder gar Jahre dauern kann, oder?
Ja, Jahre würde ich jetzt nicht sagen, aber wenn man richtig dran ist, dann kann man das schon wahrscheinlich innerhalb von einem Jahr echt gut lösen. Und es ist tatsächlich auch so, dass man alte Narben genauso da auch behandeln kann. Also wenn ihr jetzt schon 3-4 Jahre mit so einer eingezogenen Narbe rumlauft, dann ist es auch kein Problem. Das kann man immer noch lockern. Also da gibt es kein zeitliches Limit dafür. Aber natürlich, man muss geduldig sein.
Jetzt kommt Werbung.
Heute geht es um ein Produkt, das mir echt dabei hilft, mich nach meinem Kaiserschnitt trotz der Narbe bzw. dem Wulst wieder wohler in meiner Haut zu fühlen. Und zwar die Cups der Marke Bella Bambi.
Wir haben ja vorher schon mal erwähnt, dass Cupping so einer Kaiserschnittnarbe echt helfen kann. Aber was ist das eigentlich?
Cupping ist die moderne Form vom Schröpfen, also eine Massagetechnik, bei der die Cups auf der Haut platziert werden, um sich so anzusaugen und ein Vakuum zu erzeugen. Also wenn man da dran saugt, dann kommt wirklich so ein bisschen Haut hoch. Und im Gegensatz zum herkömmlichen Schröpfen nutzt man diese Cups allerdings dynamisch. Also das heißt, dass Bewegung im Gewebe stattfinden kann und soll. Und dabei hilft zum Beispiel ein Körperöl oder auch eine Creme, die man vorher aufträgt. Und wenn man das so nutzt, kann Cupping dabei helfen, Verklemmungen oder Verklebungen zu lösen, den Lymphfluss und die Durchblutung anzuregen. Also genau das Problem, was ich ja mit meinem Wulst bekämpfen möchte.
Wann kann man das einsetzen?
So 4 bis 6 Wochen nach der OP kann man mit der Sensitiv-Variante Mini oder Original anfangen. Aber nur, wenn die Narbe wirklich schön verheilt ist. Wenn du da unsicher bist, frag einfach nochmal deine Hebamme. Dabei kannst du dann verschiedene Techniken anwenden, zum Beispiel den Cup ansaugen und drehen oder so sternförmig ausstreichen.
So viel zur Theorie, aber wie sind deine Erfahrungen persönlich damit?
Bei mir ist die Narbe nach einem Jahr Behandlung deutlich, deutlich weicher und geschmeidiger geworden und auch der Wulst ist zurückgegangen und hat sich echt verbessert.
Und ihr müsst wirklich keine Angst haben, ich habe das Ding auch mal ansaugen lassen und es ist wirklich nicht schlimm, es ist echt angenehm und es hilft ja, wie du sagst. Also wer jetzt Bock hat auf das Set, der kann mal in die Shownotes schauen, da verlinkst du es noch, oder?
Genau, wir verlinken es euch in den Shownotes und noch ein Tipp, die Cups sind auch super, um Wassereinlagerungen über den Lymphfluss, zum Beispiel jetzt im Sommer, wenn es sau heiß ist und die Beine anschwellen oder auch während der Schwangerschaft, schneller wieder loszuwerden. Auch hier kannst du am besten den Cup sensitiv in der Größe Original oder Maxi verwenden.
So, jetzt kommt meine wichtigste Aufgabe in dieser Werbung. Ich darf euch noch den Rabattcode nennen. Der heißt BABYSTEPS10. Mit dem bekommt ihr 10% Rabatt auf alles von Bella Bambi, außer auf Sets mit Produkten von anderen Firmen.
Werbung Ende. Bei mir ist es aber tatsächlich so, also ich arbeite da ja jetzt schon seit einem knappen Jahr dran und es ist immer noch nicht perfekt. Also ich habe da immer noch einen kleinen Wulst. Es ist schon deutlich besser geworden, aber das wird ein Projekt, an dem ich noch länger arbeiten muss. Also ja, wie du schon sagtest, Geduld ist echt wichtig.
Jetzt haben wir aber echt viel über das Thema Kaiserschnitt gesprochen, weil es ja unser oder vor allem dein Schicksal war. Aber auch bei einer vaginalen Geburt gibt es ja echt Probleme oder Beschwerden, die im Nachhinein auftreten können. Vielleicht sollte man dazu noch ein bisschen was sagen.
Ja, absolut. Das ist ja auch ein riesiges Thema fürs Körpergefühl, was man im Auge behalten muss. Wir haben uns jetzt ein bisschen aufgeschlaut, weil das ja bei mir nicht aufgetreten ist, weil mir eben der Bauch aufgeschnitten wurde. Vielleicht magst du einfach mal erklären, was so die häufigsten Verletzungen nach einer vaginalen Geburt sind.
Ich habe mir tatsächlich so eine kleine Infosammlung aufgeschrieben, dass ich mir auch alles merken kann. Es gibt natürlich den Dammriss vorneweg, der entsteht, wenn das Köpfchen auf dem Weg nach draußen ist. Dann ist ja logischerweise eine Dehnung da und die unterteilt man in 4 Schweregrade. Der erste Grad ist der schwächste quasi, also da geht es darum, dass nur die Haut betroffen ist und das heilt dann oft auch aus ohne eine Naht. Also die Hebamme oder der Arzt muss dann nicht irgendwie mit der Nadel und dem Faden ran. Der zweite Grad ist dann quasi, wenn die Dammmuskulatur und die Haut betroffen ist, dann muss da genäht werden. Das passiert ja oft gleich direkt nach der Geburt. Das geht quasi dann nicht von alleine wieder weg. Der dritte Grad ist dann, wenn es bis zum Schließmuskel des Darms reicht. Da muss natürlich dann auch der Arzt oder die Ärztin sofort unterstützen, dass der wieder gut heilen kann. Und der vierte Grad, der maximal beschissenste, aber ist, wenn der Schließmuskel komplett betroffen ist. Dann braucht es definitiv eine operative Versorgung. Dann gibt es noch das Thema Dammschnitt. Das ist ein chirurgischer Schnitt, der quasi bewusst gemacht wird, um den Damm zu erweitern. Der wird aber heute eigentlich echt selten und nur noch bei medizinischer Indikation empfohlen.
Ja, das macht man eigentlich auch echt nicht mehr. Also das kann man auch sich im Krankenhaus wünschen. Da gibt es ja dieses Vorgespräch, dass man sagt, hey, ich möchte keinen Dammschnitt bekommen. Und wenn, dann muss es abgeklärt werden.
Ja, man sollte es, glaube ich, vermeiden, wenn es zu vermeiden ist. Und am Ende gibt es noch das Thema Schürfwunden und kleinere Risse an der Scheide oder an den Schamlippen. Das ist natürlich häufig mal, aber das heilt auch schnell wieder aus. Das ist jetzt nichts Gravierendes, wo der Arzt oder die Ärztin aktiv werden muss. Und Hämatome, also auf gut Deutsch blaue Flecken, die können natürlich als Blutergüsse genauso auftreten und heilen aber auch von alleine wieder ab. So, jetzt habe ich euch eine ganze Liste ans Ohr gequasselt. Hast du noch eine Idee, wie lange das dauert, bis es wieder alles gut ist?
Ja, also die leichten Risse, die du erwähnt hast, die brauchen meistens so 1 bis 2 Wochen und dann ist es wieder gut. Wenn es jetzt tiefere Verletzungen gibt, dann kann das auch schon mal bis zu 6 Wochen, manchmal auch länger dauern. Das ist leider einfach ein langwierigeres Thema. In den ersten Tagen ist es auch übrigens total normal, dass man Schmerzen beim Sitzen oder beim Gehen hat oder auch beim ersten Mal auf dem Klo. Ich habe es vorhin erwähnt, Stuhlgang kann echt unangenehm sein. Magnesium nehmen, das hilft. Und was auch hilft, ist natürlich kühlen. Also gerade in den ersten 2 Tagen unbedingt ein Kühlkissen oder diese gefrorenen Binden. Das hatte meine Hebamme mir auch empfohlen. Da habe ich mir diese, ich glaube, Pelzi heißen die, vom DM geholt. Hier unbezahlte Werbung an der Stelle. Und die mit Olivenöl eingeschmiert und das Ganze dann ins Gefrierfach gepackt. Ja, habe ich nie gebraucht, weil es kam dann alles anders. Aber die liegen immer noch bereit. Sollte ich nochmal ein zweites Mal ein Kind bekommen, vielleicht läuft es ja dann über den vaginalen Weg und dann kann man sich eben diese Olivenölbinden da super ranschnallen. Und was auch helfen kann, sind so diese klassischen Sitzbäder mit Kamille. Ich kenne das auch noch von früher, von meinen Eltern, wenn ich auch Blasenentzündungen als Kind hatte. Da haben mir auch diese Kamille-Sitzbäder sehr gut geholfen und andersrum hilft es natürlich auch gut bei Verletzungen.
Was ich mich ja immer gefragt habe und vielleicht auch die ein oder anderen von euch da draußen, bleibt da langfristig was? Also das Körpergefühl, verändert sich das? Bleibt man taub? Hat man irgendwie schlechteren Sex? Ist da irgendwas, was bleibt?
Also klar, am Anfang ist da Narbengewebe im Dammbereich. Das kann empfindlich sein, das kann auch taub sein, so wie meine Narbe am Bauch ja auch. Oder einfach wehtun beim Sex. Da hilft auch, wenn man es massiert. Also genauso wie bei der Kaiserschnittnarbe kann man so 6 Wochen nach der Geburt eine Dammmassage machen, wenn alles verheilt ist und die Verklebungen, die sicherlich auch da entstanden sind, lösen und das Gewebe einfach wieder elastischer machen. Man kann zum Physio gehen und einfach mit einem Beckenboden-Physio die Narben nochmal gezielt behandeln lassen. Die haben da echt eine gute Expertise, also scheut euch da nicht, euch Unterstützung zu holen. Und einfach nochmal zum Thema Sex nach der Geburt. Es ist vollkommen normal, wenn es anfangs unangenehm und schmerzhaft ist. Wenn ihr aber das dauerhaft habt, dann geht bitte unbedingt zu eurer Gyn oder zu einem Beckenbodenphysio und sprecht das an, weil das ist nicht normal, dass es dauerhaft wehtut. Also ihr müsst euch da nicht durchbeißen und abwarten, sondern holt euch wirklich aktiv Hilfe, auch wenn Mamsein anstrengend ist und man viel zu tun hat, aber vergesst den eigenen Körper bitte nicht.
Die Message, die ich da gerne noch ergänzen würde, weil ich habe es ja bei dir erlebt, dass du einfach auch viel um die Ohren hattest zu der Zeit. Ihr habt euch da echt Support verdient. Ich meine, ihr bringt da ein Kind zur Welt, egal ob jetzt per Kaiserschnitt oder vaginal. Das ist krass, das ist intensiv, das ist Magic. Ihr seid da irre belastet und danach gibt es halt einfach einen weiteren Menschen. So, das ist so unbeschreiblich. Ihr seid da ja godlike, also ihr habt da wirklich Support verdient, professionellen Support. Der darf Zeit in Anspruch nehmen, der darf was kosten. Das ist kein Luxus. Das ist mir ganz wichtig, dass ihr das auch nochmal irgendwie rausschickt, die Botschaft, weil ich bei dir auch gesehen habe, wie gut es dir getan hat, das zu priorisieren.
Das hast du schön gesagt. Ich glaube, da gibt es gleich noch mehr Fanpost, wenn ich mir das so anhöre.
Okay, ist natürlich ein schöner Nebeneffekt.
Genau, und da sind wir auch schon beim zweiten Thema, wofür man sich auch Zeit nehmen sollte, wo ich mir auch an die eigene Nase fassen muss, und das ist der Beckenboden. Denn der verändert sich ja auch nach einer Geburt.
Da bist du gut gestartet, hast aber so ein bisschen nachgelassen, oder?
Ja, es ist halt, als Mama hat man halt wirklich viel um die Ohren und dann immer sich irgendwie auf den Boden legen und trainieren oder gar irgendwo hinfahren. Und dann, dann brauchst du wieder einen Babysitter oder du musst dich kümmern. Und das war in unserem Alltag einfach schwierig umsetzbar. Ich habe das dann mit YouTube-Videos probiert. Aber bevor ich jetzt davon galoppiere, vielleicht starten wir erstmal, was genau der Beckenboden eigentlich ist.
Ich bin ja heute so ein bisschen der Doktor. Ich würde es nochmal kurz erläutern.
Mhm, gerne.
Und zwar ist der Beckenboden eine Muskelplatte, die die Blase, den Darm und die Gebärmutter stützt. Nach der Schwangerschaft und der Geburt ist der natürlich oft sehr geschwächt oder überdehnt. Klar, das liegt auf der Hand, da verschiebt sich ja alles und die Volumen und die Gewichte ändern sich.
Ja, ich meine, ihr müsst euch überlegen, euer Beckenboden hat 9 Monate das komplette Gewicht von eurer Schwangerschaft getragen. Also der ist natürlich komplett gedehnt. Und das ist komplett egal, ob ihr da per Kaiserschnitt oder per vaginaler Geburt entbunden habt. Euer Beckenboden hat ja während der gesamten Schwangerschaft schon performt.
Das kann natürlich dann auch dazu führen, dass dann Symptome auftreten, weil der eben geschwächt oder überdehnt ist. Zum Beispiel Blasenschwäche beim Niesen, Husten oder Lachen. Das passiert ja manchmal, dass man dann so einen kleinen Pipi-Strahl nicht mehr halten kann, oder?
Ja, ich mir sagen lassen. Es ist doch so ein typisches Ding, so sag mir, dass du Mom bist, ohne mir zu sagen, dass du Mom bist, und dann überkreuzen die Mamas beim Husten oder beim Niesen immer die Beine, weil halt sonst so ein Tröpfchen abgeht. Also das ist tatsächlich sehr weit verbreitet. Passiert auch schon während der Schwangerschaft oft.
Man kann auch mal Schmerzen beim Sex haben oder einfach Rückenschmerzen, weil eben diese Muskelgruppe ein Teil des ganzen Unterkörpers ist und natürlich interagiert.
Ja, es strahlt natürlich aus. Also das ist auch ganz spannend. Ich habe da mal was gehört, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Der Beckenboden ist ja ein super verbundenes Organ mit unserem Innenleben, sage ich mal. Also da haben sie eine Studie gemacht mit Frauen und haben denen einen super aufregenden Film gezeigt. Ich glaube auch ein bisschen gruselig. Und immer wenn was Gruseliges passiert ist, welche Muskulatur hat sich bei den Frauen angespannt? Der Nacken und der Beckenboden. Also intuitiv, wenn wir irgendwie gestresst sind, müsst ihr mal drauf achten, den spannen wir ganz oft an, ohne das zu merken. Und das ist mir dann auch aufgefallen, dass ich den oft anspanne, wenn ich gestresst bin. Also das ist ein super, super relevanter Muskel im weiblichen Körper, der viel eben mit unserem Unterbewusstsein zu tun hat. Und das kann dann auch Auswirkungen haben, wenn man den dann nicht wieder gut in Schuss kriegt nach der Schwangerschaft.
Vielleicht steckt da ja auch so ein Schutzreflex dahinter, um ein mögliches Neugeborenes zu schützen.
Ja, Neugeborene ist wahrscheinlich nicht, sondern...
Das beiden Neugeborene, genau.
Den Embryo, sorry. Meinst du, ja. Genau. Kann sein, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber ja, also wie du schon gesagt hast, es ist super relevant und deswegen macht unbedingt eure Rückbildungsgymnastik.
Ist übrigens auch relevant beim Kaiserschnitt, weil ja das Gewicht auch getragen werden musste, auch wenn am Ende das Küken nicht den Weg durch die Vagina gefunden hat.
Genau, wie vorhin schon gesagt. Also bitte auch beim Kaiserschnitt machen, nicht nur die vaginalen Geburtsladies. Das könnt ihr entweder mit einer Hebamme oder einer Physio machen. Ihr könnt es auch mit YouTube-Videos machen. Also es ist natürlich nicht ideal, besser ist es, wenn es euch einer zeigt, aber ganz ehrlich, ich habe es auch mit YouTube-Videos gemacht. Da gibt es einige gute.
Du lagst damals auf Yogamatte im Wohnzimmer, YouTube über den Fernseher übertragen und hast dann dein Glück versucht.
Ja, genau,
so habe ich das gemacht.
Ja, und man kann viele Übungen tatsächlich auch einfach im Sitzen machen. Also zum Beispiel während ihr stillt, da kann man einige Übungen machen. Ich mache gerade auch Übungen, weil ich jetzt gerade eben dran denke. Also man muss da jetzt auch nicht auf der Matte groß rumturnen, sondern auch dieses innere Anspannen und Bauch, das heißt immer mit dem Bauchnabel eine Haselnuss zerdrücken von der Seite. Das erfordert natürlich ein bisschen Hirnschmalz, weil man sich wirklich darauf konzentrieren muss. Aber das kann man in ganz vielen Wartesituationen zum Beispiel auch machen.
Entscheidend ist auch, wann man startet. Man sollte da, glaube ich, gar nicht so lange Zeit vergehen lassen nach der Geburt.
Ja, man kann die ersten sanften Übungen tatsächlich schon ab Tag 1 machen. Also so Atemübungen sind das halt dann. Und intensiver wird es dann so nach 6 bis 8 Wochen. Da kann man dann so richtig loslegen. Aber man sollte nicht zu früh so klassische Bauchübungen machen, gell? Also mit so Sit-Ups muss man aufpassen.
Also an alle Fitness-Ladies, keine Crunches zu der Zeit. Ganz wichtig.
Genau, weil das erhöht halt den Druck auf den Beckenboden und wenn der noch nicht wiederhergestellt ist, dann ist das nicht so günstig.
Und auch hier gilt, unbedingt priorisieren, direkt nach der Geburt. Ich wiederhole meine Goddess-Speech jetzt nicht. Es ist echt wichtig, dass ihr euch da auch ernst nehmt und nicht nur das Neugeborene versorgt. Diesmal ist es wirklich das Neugeborene. Mhm. Gönnt euch die Zeit. Das ist echt wichtig für euer restliches Leben. Dann haben wir ja jetzt untenrum ganz viel besprochen. Vielleicht sollten wir mal ein bisschen nach oben wandern zu den Brüsten.
Oh ja, da gibt es auch einige Veränderungen. Du hast doch neulich auch, ich glaube vorgestern erst, bist du gekommen und hast mir erzählt, dass du da schon festgestellt hast, dass sich was verändert hat.
Ja, ich habe Bilder wegsortiert bei meinem iPhone, bei einem iPhone-Wechsel und habe gesehen, dass ihr alte Urlaubsbilder hatten, so 2 Jahre vor der Geburt und habe deine Brüste mit den jetzigen verglichen und ich würde schon mal sagen, jo, so 1 bis 1,5 Cups mehr ist da jetzt schon da. Holz vor der Hütten, würde man in Bayern sagen.
Ja, da hat sich einiges getan. Die Dinger sind einfach massiv, also wirklich riesig und ich will mich jetzt nicht beschweren, viele Frauen mögen ja auch große Brüste. Die trenden ja sogar gerade, habe ich gesehen, irgendwie auf Social Media. Alle wollen jetzt große Brüste haben seit Sydney Sweeneys Auftritten.
Steht ja auf jeden Fall, Schatz.
mich nervt das tatsächlich, weil mir eben einfach meine Blusen alle nicht mehr passen. Also die Knopfleisten, die sind alle so massiv gedehnt, da kann man nicht vor die Tür gehen damit. Und ja, und sie gehören halt auch dem Küken. Es ist irgendwie so, es hängt jetzt nicht mehr so viel dran, wie es schon mal tat, aber gerade am Anfang nach der Geburt hat man 24/7 irgendwie das Küken da dran.
Es meint ja das halt anders. Früher war das halt so der intime Bereich oder vielleicht ein sexueller Bereich und jetzt ist halt einfach so ein Daily-Werkzeug zur Ernährung des Kükens.
Voll, genau. Man gewöhnt sich auch dran, die Dinger ständig rauszuholen. Gell? Früher war man da irgendwie so, ja, wären jetzt nie auf die Idee gekommen, im Lokal die Brüste rauszuholen. Und neulich hatten wir irgendwie unser 10-Jahres-Dinner und dann war das Küken irgendwie quengelig, wollte nichts essen. Dann habe ich halt die Brust rausgeholt.
Du bist da echt routiniert, auch wenn hin und wieder mal ein Idiot dabei ist, der sich irgendwie nicht zurückhalten kann beim Glotzen. Aber ansonsten ist es ja eigentlich Alltag, oder?
Ja, es hilft ja nichts. Also ich fühle mich jetzt nicht hundertprozentig wohl damit, sage ich schon, weil viele Männer sich echt nicht zurückhalten können. Viele gehen auch toll damit um. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es gibt schon einige, die dann dir trotzdem so ekelhaft verstohlene Blicke zuwerfen. Und ja, da würde ich mir schon eine Welt ohne Männer wünschen, weil es manchmal echt unangenehm ist. Aber mein Kind ist mir halt wichtiger. Dann mache ich es halt trotzdem.
Zur Ehrenrettung der Männer, es gibt natürlich auch anständige und sympathische. Deshalb eine Welt ohne schlechte Männer vielleicht, oder?
Ja. Manchmal auch eine Welt ohne Männer, wenn ich ganz ehrlich bin.
Okay, das müssen wir nochmal ausdiskutieren.
Okay.
Ich glaube, wir sollten vielleicht nochmal kurz, wir haben es ja in der Stillfolge schon getan, nochmal kurz erläutern, was eigentlich genau mit den Brüsten passiert, als kleines Recap, wenn man in die Schwangerschaft startet.
Genau, wie du sagtest, wir haben es in der Stillzeit schon angesprochen. Das Prolaktin, also dieses Milchbildungshormon, das regt die Milchproduktion an. Das wird einfach aktiviert, natürlich durch Geburt, durch Saugen am Nippel. Und dann wird die Brust stärker durchblutet, sie wird größer und empfindlicher. Und dann in den ersten Tagen nach der Geburt kennt ihr das ja, Brüste werden hart, können heiß sein oder gespannt sein. Das geht dann zurück. Was aber bleiben kann, ist das Thema Auslaufen oder so nasse Brüste. Das passiert einigen Frauen schon allein, wenn sie ans Baby denken oder wenn sie schreien hören, dann kommt so ein spontaner Milcheinschuss. Und das ist zum Teil echt unangenehm, wenn man da dann nichts im BH hat oder gar keinen BH trägt. Dann kriegt man eben so Milchflecken auf dem Shirt. Das war bei mir zum Glück nicht der Fall, weil meine Hebamme meinte, mein Verschluss wäre einfach sehr gut und deswegen passiert es nicht. Aber das gehört, glaube ich, auch dazu, dass manche Frauen sich dann nicht so mega wohl in ihrer Haut fühlen.
Viele fragen sich ja auch, oder eine große Angst ist, was passiert mit den Brüsten nach dem Abstillen? Also gibt es dann die sogenannten Hängetitten, wenn die leer sind und quasi keine Milch mehr haben?
Ja, das war bei mir tatsächlich auch eine Angst. Und es ist schon so, dass nach dem Abstillen das Prolaktin sinkt und sich das Brustgewebe einfach verändert, klar. Auch das Fettgewebe, das vorher da war, kann sich einfach anders verlagern. Und die Forschung zeigt aber, dass die Stilldauer darauf echt kaum Einfluss hat, wo ich immer dachte, oh Gott, ich habe jetzt überlegt, vielleicht stille ich mein Kind sogar 2 Jahre, weil es sich gerade irgendwie gut anfühlt. Aber kriege ich dann vielleicht auch Hängebrüste? Wäre jetzt für mich kein Grund, das nicht zu machen. Also versteht mich nicht falsch, mein Kind geht immer vor, aber mir wäre es schon lieber, wenn ich ohne Hängebrüste aus der ganzen Geschichte rausgehe. Aber wie gesagt, Stilldauer ist gar nicht so relevant, sondern viel relevanter ist die Schwangerschaft selber. Also Wachstum, hormonelle Veränderungen, die das Gewebe dehnen und auch wie groß die Brüste vorher waren zum Beispiel. Also wenn man sehr kleine Brüste hatte und die dann sehr groß geworden sind, dann hat man einfach mehr Dehnung gehabt. Das kann dann einfach dazu führen, dass es nicht mehr so wie vorher wird. Auch wie stark die Brüste während der Stillzeit zugenommen haben, weil das ja einfach die Hautelastizität beansprucht. Und generell auch, wie oft und wie stark das Gewicht geschwankt hat. Also wenn man viel ab und zunimmt, dann kann das eben auch einfach so das Bindegewebe beeinflussen, dass es halt so ein bisschen labbriger wird. Mir fällt jetzt kein schöneres Wort dafür ein. Und unabhängig von diesen Schwankungen ist natürlich auch die Genetik einfach relevant. Also schaut euch gerne mal die Brüste von euren Müttern an, wie es bei denen ausschaut. Und dann habt ihr schon auch eine ganz gute Guideline, wie es werden kann. Und last but not least, das Alter. Also wenn man jünger ist, dann erholt sich das Gewebe besser, als wenn man älter ist. Ich bin jetzt eine ältere Dame. Ich werde es euch dann erzählen, wenn ich abgestillt habe, wie es bei mir aussieht. Ob sich das wieder zu alter Form zurückgeschnorrt hat oder ob es ein bisschen hängend geblieben ist.
Naja, so alt bist du jetzt auch noch nicht, oder? Zu den 40 hast du ja noch ein Stück.
Ja, aber so alt, dass ich Risikoschwangerschaft bin, auf alle Fälle.
Aber was du ja gar nicht getragen hast, ist ja ein Still-BH. Hilft der denn, weil der ja angeblich stützend wirken soll?
Ich glaube, das ist halt eher, dass es angenehmer für die Frau ist. Eben wenn die Brust so ein bisschen nässt, dann kann man Still-BH oder sogar mit Stilleinlage tragen. Oder einfach, wenn man Rückenschmerzen bekommt, weil die Brüste ja zum Teil echt groß werden. Ich persönlich mag einfach keine BHs. Ich habe am Anfang von der Stillzeit probiert, Still-BHs zu tragen. Die waren auch okay. Vor allem nachts haben die mir geholfen, aber mittlerweile ziehe ich einfach enge Tops an, die ich dann unten kurz lupfe, Brust raushole. Das ist für mich irgendwie einfacher, als dann mit dem Still-BH rumzufrickeln und ich brauche ihn nicht. Also enge Tops stützen bei mir genug. Aber wenn man sich damit wohlfühlt, kann man den sehr gerne tragen. Also das schadet auch nicht. Es ist aber kein Garant dafür, dass man dann keine hängenden Brüste bekommt.
Man kann auch ein bisschen dagegen arbeiten, wenn man Sport macht und den Brustmuskel trainiert, weil dann der Sitz sich verbessert, oder?
Genau, das stützt auch so ein bisschen, aber ist jetzt auch kein Wundermittel.
Ich glaube, das Wichtigste dabei ist einfach, dass man die Veränderung akzeptiert und annimmt. Ihr habt ja, wie vorhin schon ausführlich erklärt, Tolles geleistet und ein Wesen, das dann auf der Welt war, noch mehrere Monate oder vielleicht sogar mehrere Jahre gestillt. Und da darf sich doch auch mal was ändern, oder? Und auch geänderte Brüste, also ich kann jetzt nur wieder für uns sprechen, sind auch schön. Also ich liebe deine Brüste, nicht nur, weil sie größer sind, sondern weil sie so sind, wie sie sind. Also akzeptiert euch da.
Ja, ich glaube, es ist schwierig zu sagen, akzeptiert euch da, weil das ja nicht so einfach passiert. Aber man kann schon dran arbeiten. Also wir hatten das Thema gerade mit so kleinen Besenreißern, wobei es sind eigentlich schon größere Besenreißer, die ich am Oberschenkel habe.
Gewitter, wie wir sie nennen.
Ja, genau, neuerdings. Die habe ich von meiner Oma geerbt. Also meine Oma hat auch Ultra-Besenreißer gehabt. Und als die bei mir jetzt gekommen sind nach der Schwangerschaft, dachte ich mir, oh Gott, ich sehe aus wie meine Omi und ich bin doch noch nicht mal 40 und das muss ich auf alle Fälle weglasern lassen, habe ich dann auch zu dir gesagt. Und du hast gemeint, warum? Sieht doch schön aus, stört mich gar nicht, gell?
Ja, es ist voll okay, das gehört zur Journey dazu. Also ich habe da gar keinen Schmerz damit, im Gegenteil, ich finde es schön, ist ein Teil von dir.
Ja, es ist halt auch ein Teil des Alterns, dass sich Dinge verändern und dann habe ich es mir so angeguckt und habe zu dir gesagt, eigentlich sieht es aus wie so ein Gewitter, wie so Blitze. Eigentlich ist es doch voll der coole Harry Potter-Bereich an meinem Schenkel.
Und außerdem altern wir Männer ja genauso. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir keine Falten kriegen oder hier mal noch ein Wärzlein oder so. Also von daher.
Ja, aber sag mir mal einen Mann, der nicht unter seinen Geheimratsecken leidet. Ha?
Ja, fair enough. Aber ja? Ich wollte halt nur sagen, man diskutiert immer so ein bisschen über die Frau, hat so ein Mini-Alter-Merkmal. Und wir altern ja genauso.
Ja, aber auch die Männer leiden und dann, weil du vorhin gesagt hast, akzeptiert ist, ja, welcher Mann fühlt sich denn richtig wohl mit seinen Geheimratsecken? Also es ist ein schwieriges Thema, aber was ich eben mit diesem Gewitterbild sagen wollte, ist, versuch das mal von einer anderen Perspektive zu sehen. Also bei mir ist es jetzt irgendwie mein Harry Potter Bereich. Ich bin ein Harry Potter Ultra. Ich lese ungefähr jedes Jahr alle Bücher zu deinem Leidwesen, weil du musst sie dann immer mit mir lesen, gell? Weil ich darüber diskutieren will.
Ich kann dein Tempo zwar nicht halten, weil du die 7 Bücher in 2 Monaten liest, aber ich versuch's.
Ja, und das jetzt ist es bei mir umkonnotiert. Also jetzt sehe ich nicht mehr diese diese Besenreißer, die mich an meine Oma erinnern und mir das Gefühl geben, ich bin selber eine Oma, sondern jetzt ist es so ein cooler Blitzlichtgewitterbereich an meinem Schenkel und jetzt stört es mich gar nicht mehr. Also ich denke nicht, dass ich es lasern lassen werde. Und ich glaube, das ist auch schon das eigentliche Thema. Viele Dinge, über die wir uns ärgern und mit denen wir uns nicht wohlfühlen, die beginnen ja im Kopf.
Ja, bei dir hat es ja auch ein bisschen gedauert, bis du dich nicht mehr fremd an deinen eigenen Körper gefühlt hast, oder?
Ja, es war schon so, gerade am Anfang, ich habe es euch ja erzählt, als ich mich das erste Mal im Spiegel gesehen habe mit meinem Wulst oder meinem Hängebauch, wie ich es damals nannte. Ich habe einfach gedacht, das ist nicht mehr mein Körper. Der sieht nicht mehr so aus, wie er die ganzen restlichen 36 Jahre davor ausgesehen hat. Und das ist dann erst so nach 4, 5 Monaten besser geworden, als ich tatsächlich wieder in meine Jeans gepasst habe. Also das hat mir geholfen. Die Blusen passen zwar immer noch nicht, aber der Jeansknopf ging zu und dann war ich irgendwie wieder mehr ich.
Ist wahrscheinlich auch ein normaler Prozess, den viele von euch Frauen durchmachen nach so einer Geburt, oder?
Ja, es ist super verbreitet. Also es gibt Studien, die zeigen, dass bis zu 80 Frauen nach der Geburt, also in der Postpartalzeit, einfach ein super negatives Körperbild haben und sagen, hey, ich bin irgendwie fremd in meinem Körper. Und ich habe da dann auch mal eine Umfrage auf Insta gemacht, so wie lange es gedauert hat, bis sich Frauen wieder wie sie selber gefühlt haben. Und die meisten haben so geschrieben, also es hat mindestens ein Jahr gedauert. Und manche haben auch geschrieben, dass sie sich nie wieder so gefühlt haben wie vorher. Also dass es einfach krass verändert war. Und das ist natürlich in den ersten Wochen und Monaten super stark, weil da der Körper sich halt noch verändert. Es bildet sich alles zurück. Dann kommt der Schlafmangel hinzu, der ganze Stress durch diese Belastung. Man muss auf einmal so ein kleines Lebewesen am Leben erhalten. Man hat heftige Hormonschwankungen. Und dann kommen natürlich noch die ganzen sozialen Vergleiche über Social Media, die einen fertig machen.
Ja, Social Media ist ja extrem krass. Da kriegt man irgendwelche Realitäten vorgegaukelt, dass Frauen, die vor einer Woche geboren haben, keine Ahnung, so eine Heidi Klum, also ich weiß nicht, ob es Heidi Klum persönlich war, aber so eine Kategorie an Mensch, wieder auf Laufstegen oder in Urlaubssituationen sind und alles ganz normal und heile Welt ist.
Ja, voll. Also ich glaube, Heidi Klum geistert dir im Kopf rum, weil das bei der tatsächlich so war. Die war bei dieser Victoria's Secret Show kurz nach der Geburt eines ihrer Kinder und die hatte wieder so einen flachen Bauch und jeder hat sich gefragt, wie zum Geier hat die das hingekriegt? Aber klar, ich meine, die Frau hat Nannies, die Frau hat Babysitter, die Frau hat Personal Trainer, Ernährungscoaches. Die hat ja nichts anderes zu tun als das. Sorry, Heidi Klum, also du machst bestimmt auch einen geilen Job als Model und Fernsehwerbeikone, was auch immer. Aber in der Zeit konnte sie sich voll darauf fokussieren. Und die meisten von uns haben diese Zeit einfach nicht, weil die sich selber um ihr Baby kümmern und dann nicht die Zeit haben, irgendwie jetzt noch zum Sport krass zu gehen. Und auch diese Bounce-Back-Bilder auf Instagram, die man einfach so von Influencern sieht. Also das ist auch super individuell. Manche haben auch einfach so Körper, wo der Bauch schnell wieder reingeht und bei anderen dauert das viel, viel länger. Also bitte an der Stelle nicht vergleichen. Jeder Körper ist anders und euer Körper hat 10 Monate so ein Kind gebacken, ernährt, größer werden lassen. Das dauert mindestens genauso lange, dass sich das wieder zurückbilden kann. Also wirklich gönnt euch da diese Zeit und seid nicht so super streng mit euch. Ihr müsst nicht wie ein Model aussehen.
Dass das Thema ernst zu nehmen ist, zeigt ja auch, dass es in der Medizin sogar einen Begriff dafür gibt für dieses Krankheitsbild.
Mhm.
Das nennt sich postpartale Dysphorie des Körpers. Und das beschreibt letztendlich, wenn das Fremdheitsgefühl so stark wird, dass es depressive Züge bekommt oder gar eine Depression geht. Und da braucht man dann auf jeden Fall auch professionelle Unterstützung.
Voll genau. Also bitte holt euch da Hilfe, wenn ihr wirklich merkt, eure Gedanken werden immer düsterer und düsterer. Ihr müsst da nicht alleine durch. Und manchmal schafft man es auch nicht alleine durch. Was mir jetzt zum Beispiel geholfen hat, um mich wieder mehr wie ich selber zu fühlen und auch in meine Jeans zu passen, war Bewegung. Also ich bin dann einfach jeden Tag meine 10.000 Schritte am Tag gegangen, habe mir irgendwie den Kinderwagen vorne rangeschnallt, meine Laufschuhe angezogen und ich bin nicht gejoggt. Also bitte versteht mich nicht falsch, ich bin wirklich nur gegangen. Aber dadurch sind die Wassereinlagerungen verschwunden, hat sich alles schneller wieder zurückgebildet und ich habe mich wieder fitter und leichter gefühlt. Und das kann einfach sehr gut helfen. Aber wirklich sanfte Bewegungen, nicht ins Schwimmen und irgendwie krass Gewichte stemmen.
Was wir noch hätten besser machen können, wäre vielleicht so ein Körperritual weiter einzuführen, so ein Pflegeritual. Wir haben ja deinen Bauch voll oft eingecremt oder geölt während der Schwangerschaft.
Mhm.
Und nach der Geburt war so viel los, Küken jetzt da und 1 Million Dinge zu erledigen und wir haben einfach gar nichts mehr gemacht. Vielleicht hätte man da einfach deinen Bauch danach auch pflegen sollen und ölen sollen und liebkosen sollen, dass es sich toller anfühlt.
Ja, ist eigentlich schon unfair, gell, wie der Bauch gewertschätzt wird während der Schwangerschaft und danach ist er so, ja, danke für alles und jetzt bleib in der Ecke liegen und sei ruhig. Also eigentlich hätte der Bauch da schon noch ein bisschen Pflege und Liebe verdient, gerade auch mit der Narbe, die ja einfach selber keine Feuchtigkeit produzieren kann. Da wäre es schon schön gewesen, wenn du mir einfach jeden Abend die Narbe eingeölt hättest, so wie früher mit dem Babybauch.
Okay, Botschaft angekommen. Sollte man nochmal einen Küken planen?
Na, warum? Können wir doch jetzt noch machen. Meine Narbe will immer noch gepflegt werden.
Okay, Schatz, wir haben ein Date heute Abend.
Ja, hoffe ich doch. Ich will eine schöne Narbenmassage von dir haben. Warum immer ich selber? Kannst du doch auch mal machen.
Bekommst du.
Und was natürlich auch helfen kann, abgesehen jetzt von Bewegung oder sich vom Partner einölen lassen, ist einfach mit anderen Müttern reden. Also ganz viele bringen dich dann wieder auf den Boden der Tatsachen, wenn du zu viel Zeit auf Social Media verbracht hast und sagen dir, hey, nein, so ist es nicht. Also bei mir hat das auch so und so lange gedauert. Und das fühlt sich dann gut an, wenn man einfach mit den Problemen nicht allein ist.
Ja, also ich kann mich nur wiederholen. Ihr habt da echt Übermenschliches geleistet. So Mondlandung 3.0. Also gönnt euch da Zeit, kümmert euch um euch, bindet den Partner ein. Es ist wirklich, ja, was soll ich als Mann da sagen? Ja, stimme mir gar nicht zu, aber crazy shit, ja, magic. Also achtet auf euch.
Ja, also man muss schon sagen, ich bin ja auch so eine Kandidatin. Ich bin so hart zu mir. Und vielleicht muss man da einfach, wenn man sich dann wieder aufregt, dass die Bluse nicht passt, dass der Wulst hässlich aussieht, dass man Besenreißer hat, was auch immer, mal wieder ins Bewusstsein rufen, hey, dieser Körper hat gerade ein anderes Leben erschaffen. Wegen dir kriecht, krabbelt, läuft dieses wunderbare Kind da draußen rum, weil du das mit deinem Körper erschaffen hast. Und wenn du da nicht stolz auf diesen Körper sein kannst, also wann denn dann? Und dann ist es doch scheißegal, ob da ein Wulst ist oder ob deine Brüste nässen oder ob du Krampfadern hast oder Falten oder was auch immer. Du hast dieses Leben erschaffen, nicht die Boys, du mit deinem Körper. Und also wenn der Körper nicht das Allergeilste ist, was es gibt, was denn dann?
Hast du toll gesagt, Schatz, jetzt habe ich echt Gänsehaut.
Ja, also versucht da ein bisschen lieber zu euch zu sein und vielleicht nutzen wir das auch gleich nochmal. Was würdest du dir denn selber sagen nach der Geburt als Papa? Also was hättest du vielleicht jetzt im Nachhinein nochmal anders gemacht?
Ich hätte ganz klar eine Sache anders gemacht und zwar die Priorisierung zwischen dem Küken und dir. Ich habe mich natürlich um dich gekümmert und eingekauft, das haben wir schon erzählt und gekocht und alles, aber ich habe mich immer erkundigt, wie geht's dem Küken? Hat das Küken gut geschlafen? Hat's Hunger? Und ich hätte mich schon noch mehr erkundigen können, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Also dich auf eine, ich will es jetzt nicht vergleichen, es ist ja kein Wettbewerb, aber einfach aktiv nachfragen, wie es dir geht. Und vor allem mich auch vorher damit beschäftigen, was bei dir an Problemen auftreten kann. Ich habe das immer erst gemerkt, als es dann da war und du mir von der Narbe berichtet hast oder von deinen Gefühlen. Ich hätte mich ja schon mal aktiv vorher damit beschäftigen können, um sensibler zu sein oder vielleicht sogar vorbeugend dir Gutes zu tun. Das würde ich wirklich ändern.
Du meinst, welche Probleme Moms dann nach der Geburt oft haben? Damit hast du dich nicht beschäftigt?
Überhaupt nicht, wenn ich ehrlich bin. Klar liegt es jetzt auf der Hand und man sagt, ja, war klar, aber eigentlich nicht. Also ich habe mich vorher nicht damit beschäftigt, dass du vielleicht psychisch damit kämpfst oder dass du mit der Narbe die und jene Sachen tun musst, habe ich nicht. Und das würde ich vielleicht anders tun, um dich da einfach aktiver zu unterstützen, dir Empfehlungen zu bringen, vielleicht mal sagen, hey, jetzt schalt mir das YouTube-Video zur Beckenbodenrückbildung ein und nicht darauf zu warten, dass du mir erzählst, du musst jetzt übrigens noch Beckenbodenrückbildung machen, dass es nicht so dein Mental Load ist. Jetzt sind wir wieder bei dem berühmten Begriff Mental Load. Aber das war ja deiner. Ich habe ihn dann schon versucht, aktiv zu unterstützen.
Aber es war voll meiner, ja.
Genau, aber das ist ja genau der Kernpunkt beim Mental Load. Erst als er präsent war, habe ich unterstützt. Und ich habe ihn vorher nicht getragen, den Mental Load.
Ja. Ja, und du hast ihn schon währenddessen auch nicht getragen. Das stimmt schon, das habe ich gemacht. Ja, dann vielleicht beim zweiten Mal. Schauen wir mal.
Ich werde mein Bestes geben. Wie war es bei dir? Würdest du sagen, es gibt was, was du anders machen würdest oder vielleicht sogar grundlegend anders?
Nicht viel. Also ich hätte vielleicht noch einen Ticken früher mit der Narbenmassage anfangen können, aber das habe ich eigentlich ganz gut gemacht. Was ich nicht so gut gemacht habe, war mein Beckenboden. Also wir haben es ja erwähnt, ich habe ein bisschen YouTube gemacht und so, ja, die erste Zeit, aber ich hätte das schon noch intensiver machen können. Ich habe jetzt Gott sei Dank keine Probleme, sonst würde ich wahrscheinlich auch mehr machen, aber da hätte ich mich noch stärker priorisieren können und nicht nur existieren, um quasi die Mama vom Küken zu sein. Natürlich ist das das Hauptaugenmerk in der ersten Zeit, aber man darf sich selber halt nicht komplett vernachlässigen und da muss man auch mit dem Partner sprechen und diese Zeit auch mehr einfordern. Das habe ich vielleicht nicht genug gemacht. Und generell, was ich, glaube ich, für alle Frauen sagen kann, vergleicht euch nicht. Also wenn ihr merkt, Instagram tut euch nicht gut, ihr seht da irgendwelche Bilder von irgendwelchen Moms, die schon wieder irgendwie mit Waschbrettbauch rumlaufen, dann entfolgt denen oder schaltet Instagram mal stumm eine Zeit lang und konzentriert euch auf euch selber und seid stolz auf das, was ihr geleistet habt.
Gut, jetzt haben wir echt viel über uns reflektiert, was wir besser machen würden oder vielleicht auch nicht ganz schlecht gemacht haben. Was mich aber interessieren würde und dich mit Sicherheit ja auch, wie ging es euch da draußen? Wie seid ihr mit eurem Körper umgegangen nach der Schwangerschaft? Was haben die Jungs getan, um euch zu unterstützen? Schickt uns da gerne mal ein Stimmungsbild durch.
Ja, und auch, wie geht's euch jetzt noch? Also habt ihr auch noch dieses Gefühl, fremd im Körper zu sein oder ist das wieder besser geworden? Also wir freuen uns mega über euer Feedback, über eure Erfahrungen, über eure Tipps, aber natürlich auch über eure Fragen, wenn ihr noch irgendwas von uns wissen wollt oder auch kritische Anmerkungen, wenn wir vielleicht irgendwas falsch gesagt haben, dann gerne her damit.
Schieß gern los, also es gibt kein schlechtes Feedback.
Ja, wir sind keine Profis, also wenn wir irgendwie mal hier Quatsch labern, dann grätsch bitte rein und sagt, hey, Moment, so ist das gar nicht. Also die E-Mail steht in den Shownotes und ihr könnt mir natürlich auch immer eine DM auf Insta schicken. Wir lesen alles, wie ihr ja jetzt gesehen habt heute.
Und soll es euch ein bisschen gefallen haben, lasst uns gerne im Idealfall 5 Sterne da. Damit erreicht der Podcast einfach noch mehr Menschen da draußen.
Genau. Und natürlich könnt ihr die Folge sehr gern teilen an alle Frauen, denen das vielleicht noch bevorsteht, an die Frauen, die vielleicht schon geboren haben und denen das gut tun würde, sowas zu hören. Auch an die Männer natürlich, dass die wissen, worauf sie sich vorbereiten müssen oder wo sie noch unterstützen können. Also teilt das sehr gerne, damit wir da auch noch mehr Menschen erreichen können.
Dann sind wir jetzt auch durch für heute und wünschen euch noch einen hoffentlich nicht ganz so heißen Tag, wie wir ihn heute hatten.
Genau. Lasst es euch gut gehen und wir hören uns in einer Woche wieder.
Bis bald.
Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.